Stanley Buda wird wohl kaum noch jemanden unter euch bekannt sein. Stanley Buda war ein begabter Fußballspieler, trickreich, antrittsschnell. Er umspielte seine Gegenspieler mühelos, leicht und war natürlich für die Gegner, war Stürmer, für die Gegner war er sehr schwer zu halten. Er spielte in großen Vereinen bei Schalke 04 und auch bei Borussia Dortmund. Er spielte über 20 Mal in der deutschen Nationalelf und der Höhepunkt seiner Karriere war die Fußballweltmeisterschaft in Mexiko. Und da hat er durch seine Dribblings, wie er Gegenspieler umspielte, gute Vorlagen gab, entscheidend für einige Siege der deutschen Mannschaft. Und er war damals in der Presse und allgemein für diejenigen, die den Fußball interessieren, eben in aller Munde. Zur gleichen Zeit evangelisierte Werner Heukelbach im Ruhrgebiet mit einem Plakat, auf dem deutlich stand, an Jesus kommt keiner vorbei. Und einige Fußballfans im Ruhrgebiet haben sich einen Scherz draus gemacht und haben dieses Plakat dann, wenn es aushing, ergänzt, außer die Buda. Der umspielt alle nicht an. Das ist ein Begriff beim Fußballspielen. Er kommt an ihm vorbei mit dem Ball. Das ist was. Und an Jesus kommt keiner vorbei, außer die Buda. Das war sicherlich nicht als Spott gemeint, sondern ich glaube mehr so als Joke, als kleiner Spaß. Aber auch die Buda ist nicht an Jesus vorbeigekommen. Er ist relativ früh mit 53 Jahren schon gestorben. Und ja, er wird an Jesus nicht vorbeikommen. Er wird sein Leben, wie wir alle auch, vor Jesus Christus einmal verantworten müssen. Heute Morgen geht es um Jakob. Jakob ist auf dem Weg in die alte Heimat. Und auf diesem Weg wusste er, an einem komme ich nicht vorbei. An meinem Bruder Esau. 20 Jahre vorher war er ja geflüchtet vor seinem Bruder, weil der gedroht hatte, ihn umzubringen. Jakob hatte seinen Zwillingsbruder, der eigentlich der Erstgeborene war, um das Erstgeburtsrecht betrogen. Und dann hatte er den Erstgeburtssegen des Vaters, ja, durch Betrug, durch Lüge, durch ja, eine wirklich böse Sache mit seinem Vater, hat er diesen Erstgeburtssegen sich erschlichen und war dann geflüchtet. Das war eigentlich so eine Schuld in seinem Leben, die auf ihm lag. Auf der anderen Seite war er der, der von Gott aus gesegnet war und vorgesehen war, der zu sein, der diese Linie über Abraham und Isaak weiterführen wird. Und er geht in die Fremde und Gott segnet ihn. Er macht sich dann ja auf den Rückweg und ist ein reicher Mann geworden. Mit vielen Kindern. Zu der Zeit waren es noch 11 Söhne und dann war ja auch noch eine Tochter da. Aber das lag eigentlich immer auf seinem Leben. Ich habe meinen Bruder betrogen. Ich habe meinen alten blinden Vater übertölpelt und mir den Erstgeburtssegen erschlichen. Und jetzt war die Zeit gekommen, der Punkt, an dem er sich dieser Sache stellen musste Und er wusste, daran komme ich, auf dem Weg zurück nach Hause, an Esau komme ich nicht vorbei. Ich glaube, dass manche Menschen, vielleicht sogar viele Menschen, so etwas haben, was ihr Leben bedrückt. Ein Versagen, eine Schuld, und ich denke, dass auch manche Christen so etwas haben, was sie eigentlich niederdrückt. Sie spüren in gewisser Weise den Segen Gottes, aber es ist nicht alles in Ordnung. So die letzte Freude und Freiheit bricht nicht durch, weil oft verdrängt und trotzdem da immer noch etwas da ist. Vielleicht ist es eine Lüge, die für andere Folgen hatte. Vielleicht in der Firma, an der man gearbeitet hat, eine Veruntreuung. Vielleicht ein Diebstahl, der nicht aufgefallen ist. Vielleicht ein Ehebruch, den man bereut, aber der geschehen ist. Vielleicht eine Abtreibung. Vielleicht hat einer einer Familiengut ein Unrecht getan, manchmal bei der Erbschaft. An dieser Schuld kommen wir nicht vorbei. Und es ist so, wenn wir als Christen so etwas haben in unserem Leben, dann haben wir für uns vielleicht die Schuld vor Gott bekannt und merken, irgendwie werden wir sie nicht los. Es gibt gewisse Dinge, die so stark sind, dass wir unsere Schuld bekennen müssen vor Gott, aber es ist dann auch gut, einen Menschen da zu haben, der sozusagen anstelle Gottes hört, mithört und der anstelle Gottes dann auch Vergebung zusprechen kann, sodass diese Last abfällt. Vielleicht muss man auch mit Menschen etwas in Ordnung bringen und die Sache klären, damit diese Last abfällt. Das ist nicht leicht. Und auch Jakob hatte Angst. Und er trifft Vorkehrungen. Er schickt einige Boten in das Land, in dem sein Bruder lebt, die den Bruder schon eigentlich darauf vorbereiten sollen, dass Jakob zurückkommt. Diese Boten kommen zurück und sagen, ja, wir haben Esau gefunden und haben ihm gesagt, dass du auf dem Weg bist. Er kommt dir entgegen mit 400 Mann. Jakob befürchtet das Schlimmste. Er teilt seine Viehherden und Knechte in zwei Lager, die voneinander getrennt lagern, mit dem Gedanken, wenn Esau kommt und ein Lager überfällt und alles niedermacht, übersieht er vielleicht das zweite Lager oder die Leute dort können fliehen. Und dann schüttet er vor Gott sein Herz aus und betet. Dieses Gebet möchte ich mal vorlesen. Du Gott meines Großvaters Abraham und meines Vaters Isaak, du hast zu mir gesagt, kehr zurück in deine Heimat zu deinen Verwandten. Ich werde dafür sorgen, dass es dir gut geht. Ich habe es nicht verdient, dass du so viel für mich getan und immer wieder deine Versprechung eingehalten hast. Als ich damals den Jordan hier überquerte, besaß ich nur einen Wanderstock. Und nun komme ich mit zwei großen Herden an. Bitte rette mich vor meinem Bruder Esau. Ich habe große Angst, dass er uns alle umbringt, die Frauen und auch die Kinder. Du hast mir doch versprochen, ich will dafür sorgen, dass es dir gut geht und dir viele Nachkommen schenken. Unzählbar wie der Sand am Meer. Jakob steht unter dem Segen Gottes Aber diese Schuld holt ihn ein. Und so trifft er weitere Vorkehrungen. Und er schickt Geschenke voraus. Und bei diesen Geschenken, die eigentlich sein Bruder milde stimmen sollen, ist er nicht kleinlich. Das wird alles aufgeführt in der Bibel. Er schickt eine Herde von 200 Ziegen und 20 Ziegenböcken voraus mit einem seiner Diener und sagt ihm, wenn du Esau begegnest und er dich fragt, wohin willst du und wem gehört das? Dann sag, diese Ziegen gehören deinem Knecht Jakob und er schickt sie als Geschenk voraus. Er kommt hinter uns. Und das ist, bleibt nicht bei dieser einen Herde, sondern er schickt 200 Schafe und 20 Schafböcke. Auch wieder als extra Herde, gesondert von der anderen, mit einem Diener, der dasselbe sagen soll. Er schickt 30 säugende Kamele mit ihren Jungen. Er schickt 40 Kühe, 10 Stiere, dann 20 Eselinnen und 10 Esel. Da merkt man so ein bisschen diesen Taktiker Jakob, nicht der nun, was er tun kann, um seinen Bruder milde zu stimmen, das tut er schon mal. Trotzdem bleibt diese Angst. Und in der letzten Nacht vor der erwarteten Begegnung mit Esau bleibt er zunächst im Lager und mitten in der Nacht nimmt er seine Frauen und seine Kinder und führt sie, die waren wohl an der Grenze oder an diesem Jabbok, das ist ein Nebenfluss vom Jordan, und er führt sie über eine Furt, über diesen Fluss, geht zurück, holt dann auch sein ganzes Habe auch über den Fluss und geht nochmal zurück. Und dort begegnet ihm ein geheimnisvoller Mann, mit dem er kämpft. Es ist Gott oder ein Bote Gottes, der sich ihm entgegenstellt. Und sie ringen miteinander. Und als dieser Mann Jakob nicht überwinden kann, gibt er ihm einen kräftigen Schlag auf das Hüftgelenk, sodass er ausgerenkt wird. Und dann sagt der Fremde, lass mich gehen, der Morgen dämmert schon. Und Jakob antwortet, ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Der Mann fragt Jakob, wie heißt du? Jakob. Und der Mann sagt, von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Darum heißt du von nun an Israel. Und Jakob fragt den Fremden, wie ist dein Name? Und er antwortet, warum fragst du? Und dann segnet dieser Mann Jakob. Und es heißt dann wörtlich, zunächst mal nach Hoffnung für alle, Jakob sagte, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Und trotzdem lebe ich. Darum nannte er den Ort Phnuel, früher sagte man Phniel, das heißt Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Ich fand das so schön in der Luther-Übersetzung. Da heißt es, und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf. In der Begegnung mit Gott geht ihm die Sonne auf. Da spürt man, da ist etwas geschehen, da ist diese Last, die auf ihm ruhte, vorbei. Allerdings muss ich sagen, der Bericht dieses Kampfes hat mir immer sehr viel Fragen auferlegt oder viel Fragen gemacht, die ich eigentlich nicht beantworten kann. Warum begegnet Gott in dieser Nacht Jakob als Mensch? Warum kämpfen sie? Was ist das für ein Ringkampf? Wer hat angefangen? Worum geht es überhaupt in diesem Ringkampf? Ich muss sagen, dass ich auf diese Fragen letztlich keine Antwort habe. Ich kann nur eine Deutung versuchen, eine Deutung vom Ausgang des Kampfes, über den wir dann ja etwas wissen. Dass es in diesem Kampf eigentlich nicht darum geht, wer jetzt den anderen niederzwingt, wer oben liegt und wer unten liegt, sondern dass es irgendwie in diesem Kampf darum geht, an Gott vorbeizukommen. So will ich es mal menschlich aussprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass Gott in dieser Menschengestalt einfach vor Jakob steht und sagt, du willst zurück ins verheißene Land. Weißt du, dass du auch vor mir schuldig geworden bist? Du fürchtest die Begegnung mit deinem Bruder Esau. Du hast deinen Segen oder du hast dein Leben selbst in die Hand nehmen wollen. Du hast es machen wollen, was eigentlich nur Geschenk und Gnade sein kann. Vielleicht hat dieser Mann sogar ihm angedeutet und gesagt, du kommst an mir nicht vorbei in dieses verheißene Land. Denn du bist eben dieser Jakob, dieser Fersenhalter, dieser Hinterlistige, der alles im Griff haben will und der versucht mit allen Möglichkeiten eben vorwärts zu kommen. Und das muss Jakob bewusst geworden sein. Ich will ohne Gott, ohne den Segen Gottes, ohne weiter unter diesem Segen Gottes zu stehen, will ich nicht weitergehen. Und so endet ja dieser Kampf. Nicht wer hat eigentlich gewonnen, sondern ich lass dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast. Und mit diesem Segen war sicherlich verbunden Vergebung, Zuwendung Gottes. Ich will weiter an deiner Seite bleiben. Und da ist Jakob eigentlich so auch ein Vorbild für uns, dass es darum geht, Gott festzuhalten. Und ich könnte mir denken, dass manche auch so ähnlich das schon mal auf ihre Weise erlebt haben, vielleicht gar nicht so groß mit der Schuld, aber dieser Kampf ist auch zu vergleichen mit einem Kampf, den wir vielleicht alle irgendwie erlebt haben, als Gott uns in seine Nachfolge gerufen hat. Und wir nicht sicher waren, ob wir es wollten, weil Schuld da war, weil wir das Alte nicht loslassen wollten und hin und her gerissen waren, will ich oder will ich nicht. Und letztlich doch wussten, ohne Gott können und wollen wir nicht weitergehen. Ich habe mich erinnert an so einen Kampf, den ich mal vor vielen Jahren in einem Buch gelesen habe, in dem Buch von Jim Wo, Ich war ein Gangster, haben vielleicht einige von euch auch gelesen. Dieser Jim Wo hatte ein gläubiges Elternhaus, war auf technischem Gebiet damals, lebte in den USA, sehr begabt und hat Abhörmöglichkeiten entwickelt und so und ist mit diesen Sachen kriminell geworden und auch so in dieses Verbrechermilieu hineingeraten, wo sie dann Wettrennen, wo er die Verbindung dann unterbrochen hat um eine Minute, so dass die Leute eher wussten, die dann irgendwo im Wettlokal saßen, schon eher wussten, wie das Rennen ausgeht als die anderen und dann richtig aufs richtige Pferd setzen konnten und so. Da war er gerade so richtig mittendrin. Und auf dem Weg, wo wieder der nächste Coup gelandet werden sollte, am nächsten Tag wollte er in eine größere Stadt weitergehen, war er in einer Stadt und hatte Zeit und kommt vorbei an einem Missionszelt, in dem Billy Graham predigte. Und er dachte, ach, was soll ich machen mit dem Abend? Ich gehe da auch hin. Und er hört sich das alles an. Es war ihm ja nicht fremd. Und am Schluss ruft Billy Graham auf zur Entscheidung, Jesus Christus einzunehmen in sein Leben. Und er nimmt das eigentlich für sich gar nicht so. Für ihn ist das eigentlich entschieden, das ist gelaufen. Er kann ja auch gar nicht mehr raus. Und dann sieht er so, während der Aufruf ja immer noch mal wiederholt wird und ein Lied gesungen wird, und so sieht er, wie einzelne Mitarbeiter so durch die Reihen gehen und Leute ansprechen und sie ermutigen, doch nach vorne zu gehen. Wer sich entscheiden will, soll nach vorne kommen. Und er denkt, dass er ärgert sich darüber, dass sie andere belästigen. Und dann sieht er einen Mann, einen diesen Mitarbeiter, auch auf sich zukommen. Und er ist so ärgerlich und sagt, wenn der auch nur drei Worte zu mir sagt, den schlage ich nieder. War ein großer, kräftiger Mann. Und er kommt zu ihm, fasst seinen Arm und sagt, Bruder, komm. Er wartet auf das dritte Wort. Und dann neigte der Mitarbeiter seinen Kopf zum Gebet. Und nun kann man schlecht, hat er gedacht, man kann schlecht jemanden, der betet, niederschlagen. Und dann zerbricht aber etwas in ihm. Und er geht nach vorne und er sagt, er weiß nicht, ob jemand mit ihm geredet hat, aber er hat sein Leben ausgebreitet vor Gott. Seine Schuld bekannt und wirklich von Herzen ist er umgekehrt, hat Frieden mit Gott gefunden. Und dann beginnt der Weg zurück. Er fährt nicht am nächsten Tag dahin. Er sagt seinen Leuten, war ja so eine kleine Bande, dass er da nicht mehr hinfährt, dass er ein neuer Mensch geworden ist, dass er das nicht mehr will. Schließlich glauben sie ihm. Auch das war natürlich auch für ihn schon sehr gefährlich, da wieder auszusteigen. Wer glaubt schon, dass dieser Mann sich bekehrt und ein neues Leben führen will? Er hatte Leute betrogen, hatte eingekauft, ohne zu bezahlen. Überall geht er hin, bekennt das und versucht es abzuzahlen. Er hat dann große Batzen Schulden, den er dann nachher im Laufe der Zeit mit Gottes Hilfe auch dann begleichen kann. Aber das ist dieser innere Kampf, in dem, ja, wer hat gewonnen? Gott gewonnen oder hat er gewonnen? Ich denke, auf beiden Seiten ist ein gewisser Sieg. Gott hat gewonnen und so haben wir es ja wahrscheinlich auch erlebt, uns überwunden und letztlich haben wir auch uns besiegt, dieses eigentlich will ich nicht das Alte loslassen, aber es kommt ein Neues. Und ich denke, auch da, wenn wir, kommt doch darauf an, dass wir das ja unterschiedlich erleben, solche Hinkehr zu Jesus Christus. Aber im Grunde ist es so, dass uns die Sonne aufgeht. Und das aus dem Jakob auf diesem Fersenhalter und diesem Menschen, der sich selbst im Mittelpunkt sieht, dann ein Israel wird, ein Gottesstreiter, einer, der auf der Seite Jesu für Jesus Christus da ist und zur Ehre Gottes leben darf. Die Begegnung mit Gott, die hat Jakob hinter sich, aber Esau steht ihm noch bevor. Diese Begegnung mit seinem Bruder, es waren ja Zwillingsbrüder, das wird sehr bewegend in der Bibel beschrieben. Jakob sieht Esau, mit seinen Leuten von Weitem kommen. Und er ordnet jetzt seine Familie als erstes und nimmt die Frauen, die eigentlich die Sklaven seiner Frauen mit ihren Kindern als erstes, nachher die weniger geliebte Lea, danach mit ihren Kindern und am Schluss eben seine Lieblingsfrau mit Josef. Und er geht dann an die Spitze dieses Zuges und geht seinem Bruder Esau entgegen und verneigt sich immer wieder vor Esau, vor seinem Bruder Esau. Und als Esau dichter kommt und Jakob erkennt, läuft er ihm entgegen, nimmt ihn in die Arme, küsst ihn und beide weinen. Versöhnung. Und ich denke, dass diese Versöhnung nicht durch die Geschenke kam. Esau sagt, ich habe selbst zu viel, was soll das alles, das kannst du behalten, das brauche ich nicht, das will ich auch gar nicht. Aber Jakob drängt es ihm auf und sagt, nimm es doch als Zeichen dafür, dass du mir vergeben hast. Nimm es doch. Und darauf lässt sich Esau schließlich ein. Und sie trennen sich im Frieden. Das ist Umkehr. Das ist Versöhnung. Das ist Erneuerung. Da kann ein Mensch seinen Weg gehen. Es heißt dann ja weiter, dass Jakob sagt, ach, ich habe kleine Kinder dabei und ich habe Vieh und dass ich darf die nicht übertreiben. Ich muss ruhig und langsam weiterziehen und das tut er auch. Und der Segen Gottes ruht weiter auf ihm. Das wünscht ich mir immer wieder und uns allen, dass wir unseren Weg so im Frieden gehen. Und dass uns das auch immer bewusst wird. Wir kommen an Jesus Christus nicht vorbei. Und da, wo Schuld uns von Gott trennt, muss es offenbar werden. Vor Gott und wenn es notwendig ist, auch in einer Beichte vor Menschen. Dass wir Frieden haben. Es ist uns zugesagt, so wie unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Dass wir immer wieder Frieden haben und im Frieden Gottes unser Leben führen können. Wenn wir im Frieden mit Gott leben, dann dürfen wir wissen, dass Gottes Segen auf unserem Leben ruht und dass wir mit unserem Leben ein Segen für andere Menschen sein können. Amen.